Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der um diese Uhrzeit eigentlich im OP stehen müsste. Der Chef der Tübinger Uni-Augenklinik, Professor Karl-Ulrich Bartz-Schmidt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Heim.
Wer operiert heute Vormittag für Sie?
Naja, wir sind ja ein großes Team in Tübingen und das hängt nicht alles an meiner Person. Wobei heute schon mein Haupt-OP-Tag ist in dieser Woche und ich da einiges umorganisieren musste. Und ja, ich danke natürlich auch auf diesem Wege den Patienten, die Verständnis dafür aufbringen mussten, dass sie dann erst morgen drankommen.
Bedeutet aber auch, um 12 ist die Sendung rum, um 13 Uhr sind Sie wieder in Tübingen.
So ist es geplant. Ja, das Restprogramm wird dann heute Nachmittag dann noch laufen, jawohl.
Schwieriges Restprogramm?
Nicht so ganz schwieriges, weil ich mir dann die schwierigeren Sachen lieber auf morgen Vormittag gelegt habe.
Was steht da an morgen Vormittag?
Es sind intraokulare Eingriffe, also Eingriffe im Augeninneren, bei denen Erkrankungen in der Netzhaut vorliegen.
Das ist eine schwierige Operation?
Die Operation selber, das ist eine sogenannte Vitrektomie, die wir da durchführen. Und bei dieser Art der Operation wird der Glaskörper aus dem Auge entfernt. Man hat 3 kleine Einstiche am Auge und betrachtet den Augenhintergrund über ein Operationsmikroskop und muss dann feinste Veränderungen auf der Netzhaut, solche epiretinalen Membranen, wie wir sagen, okay, so Häutchen, die sich auf der Netzhaut bilden und die Netzhaut verziehen, die muss man dabei entfernen. Ja.
Das klingt furchtbar beeindruckend.
Ja, man wird damit groß, sage ich meinen Patienten immer. Ich mache intraokulare Eingriffe jetzt seit 30 Jahren. Also man lebt damit.
Die Fortschritte in Ihrem Fachgebiet, in Ihrem Fachbereich, sind die groß?
Ja, wenn Sie den Zeitraum von 30 Jahren betrachten, in dem ich jetzt unterwegs bin in der Augenheilkunde, sind die immens. Also es gibt Krankheiten, da hat man vor 10 Jahren, vor 20 Jahren noch nicht dran gedacht, dass man da überhaupt eine Möglichkeit bekommt, in irgendeiner Form zu interferieren, also in Richtung Behandlung. Ich sage nicht Heilung, aber dass man die in irgendeiner Form behandeln kann.
Zum Beispiel?
Also ein ganz banales Beispiel, ein Makulaforamen, nicht? Also es gibt das Auge hat ja diese Netzhaut, mit der das Licht wahrgenommen wird. Und diese Netzhaut hat verschiedene Zonen und eine Zone ist genau in der Netzhautmitte. Das ist die sogenannte Makula. Und in dieser Makula kann sich ein kleines Loch bilden, ein sogenanntes Makulaforamen. Und es ist verursacht durch Zug des Glaskörpers. Der Glaskörper zieht also an der Netzhaut die nach außen und damit öffnet sich die Stelle des schärfsten Sehens. Also diese ganz feine Zone, die nur einlagig ist. Und dann hat man einfach Sehstörungen, ne? Verzerrt sehen. Und das kann behandelt werden.
Ansonsten, das hat sich vermutlich in den letzten 30 Jahren nicht verändert, ist der schrecklichste Moment für Sie derjenige, in dem Sie einem Patienten oder einer Patientin sagen müssen, dass er oder sie erblindet.
Richtig. Und das ist sicherlich nicht so, dass jeder sofort vollständig erblindet. Also das läuft ja, Krankheiten laufen ja, nicht alle, aber viele Krankheiten laufen ja schrittweise in Etappen ab und das geht über Jahre. Aber wenn man dann an diesem Punkt ist, wo man Farbe bekennen muss, wo man sagen muss, diese oder jene Erkrankung liegt vor und diese und jene Entwicklung wird das nehmen, dann sind das schwierige Gespräche.
Diese Woche ist die Woche des Sehens. Da machen mit zum Beispiel die verschiedenen Augen-Unikliniken in Baden-Württemberg.
Ja, es wird aufgerufen von unserem Berufsverband, von unserer Fachgesellschaft, also der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. By the way, übrigens die älteste Fachgesellschaft in der Medizin überhaupt.
Okay.
Und dann natürlich auch Patientenorganisationen. Und die sind ganz wichtig. Allen voran die ProRetina, die jetzt gerade in diesem Jahr auch ihr 40-jähriges Bestehen hat. Dann die Christoffel-Blinden-Mission, die ihre Aktivitäten vor allem in der Unterstützung von oder Verhinderung von Blindheit in Entwicklungsländern betreibt. Wir haben dann noch das Deutsche Komitee zur Verhinderung von Blindheit mit einem ähnlichen Fokus, aber ist halt Deutschland organisiert. Und dann gibt es noch diese Interessenvertretungen, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und den Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, die sehr intensiv sich um Betroffene kümmern, wo Betroffene Betroffenen beraten und was ein ganz wesentliches Element ist in der Verarbeitung von schweren Sehbehinderungen oder Erblindungen.
Jetzt haben wir alles zusammen. Was ist Sinn und Zweck dieser Aktionswoche?
Auf Sehbehinderung aufmerksam zu machen. Wir haben das Motto in diesem Jahr mit anderen Augen sehen. Und da wird einmal gefragt, wie wird die Welt von Sehbehinderten erlebt? Wie kann der Augenarzt für Durchblick sorgen und was können wir tun, um weltweit Armut zu vermeiden und damit am Ende auch das Recht auf Sehen, wie es in dieser Aktion Vision 2020 gefordert wird, dann umsetzen zu können.
Wir wollten darüber reden, dass das Auge letztlich ein Wunder der Natur ist. Also man weiß beispielsweise, was das menschliche Gehirn angeht, bestimmte Dinge sind erforscht, aber es gibt noch ganz viele dunkle oder weiße Flecken, wo man nicht wirklich Bescheid weiß, warum etwas wie funktioniert. Gilt das auch für das Auge?
Das ist sicherlich richtig so. Wir verstehen zunehmend, wie Dinge ineinander greifen, wie Dinge funktionieren. Wir hängen da natürlich ganz, wie alle anderen Fachrichtungen auch, an den modernen technologischen Möglichkeiten, wie Dinge untersucht werden können. Die genetische Entschlüsselung von Erbkrankheiten. Da gibt es auch eine ganze Vielzahl seltener Erkrankungen in der Augenheilkunde, die zur Sehbehinderung, die zur Erblindung führen. Und wo wir heute auch schon darüber nachdenken, wie wir solche Erkrankungen dann auch in eine Behandlung hineinbringen.
Was ist für Sie das letztlich Beeindruckendste, wenn wir die Leistungen eines menschlichen Auges angucken, diese extrem hohe Anpassungsfähigkeit an nah und fern und hell und dunkel?
Ja, Sie haben es schon gesagt, das ist eine Faszination, die das Sehen macht. Das ist nah und fern, hell und dunkel. Es ist aber noch viel mehr. Wir haben Farbensehen.
Ja.
Wir haben ein räumliches Sehen. Dadurch, dass wir zwei Augen haben, betrachten wir die Objekte unter einem gewissen Sehwinkel und das setzt das Gehirn nicht mit Doppelbildern zusammen, sondern das setzt das Gehirn zu einem plastischen Eindruck mit Tiefen wahrnehmend zusammen. Das ist total faszinierend. Wir haben auch ein zeitliches Auflösungsvermögen. Wenn ein Objekt von der Seite reinkommt, dann machen wir direkt eine Blickrichtungsbewegung in diese Richtung. Und so sind diese Neurone in der Netzhaut bis hin zur Sehbahn unterschiedlich organisiert, um diese vielen verschiedenen Sehfunktionen uns zu ermöglichen. Also Faszination sehen.
Ihre medizinische Karriere sieht folgendermaßen aus. Studium in Mainz.
Richtig.
Dann Facharztausbildung in Koblenz.
Begonnen.
Ja. Begonnen und wo dann zu Ende
beendet
gebracht?
In Köln.
Aha.
Und dann 10 Jahre in Köln und seit 2000
Tübingen.
Dann mit dem Ruf.
Was waren
nach
die
Tübingen.
Schwerpunkte in den 10 Jahren Köln bei Ihnen?
Die Retinologie. Also ich bin von Hause aus ein sogenannter Retinologe, jemand, der sich um Netzhauterkrankungen, also um Erkrankungen im hinteren Augensegment, wie wir auch sagen, dann bemüht.
Okay. Und seit 2000 Chef der Universitätsklinik in Tübingen, was die Augenheilkunde angeht. Es gibt insgesamt 5 Unikliniken mit
Standorte in
besonderen Schwerpunkten auch.
Ja, mit besonderen Schwerpunkten. Und das ist, denke ich, auch so gut gelöst für das Land hier und ist eine gute Situation. In Tübingen haben wir eine Besonderheit. In Tübingen haben wir ja die Augenklinik unter dem Dach eines Departments für Augenheilkunde. Das heißt, es gibt noch eine weitere Einrichtung und diese weitere Einrichtung ist unser Forschungsinstitut für Augenheilkunde.
Woran erforschen oder was erforschen Sie gerade?
Ja, der Schwerpunkt liegt halt auch in der Retinologie, also in Netzhauterkrankungen. Ja. Und da hat es ganz viele gemeinsame Projekte auch in der Vergangenheit gegeben. Wir sagen dazu translationale Medizin. Ja, das ist dieses Schlagwort. Das, was, glaube ich, am meisten bekannt ist, auch international am meisten bekannt ist, ist dieser Netzhautchip. Also dieser Chip, der dann aus Tübingen kommend, unter der Netzhaut platziert wird und der inzwischen sogar zugelassen ist, also in der Behandlung für Patienten zugelassen ist und dann auch von den Krankenkassen sogar finanziert werden
muss. Das heißt, es ist eine erfolgreiche Behandlungsmethode?
Das ist eine erfolgreiche Behandlungsmethode für Menschen mit einer angeborenen Erblindung, der sogenannten Retinitis pigmentosa. Aha. Und das ist schon erstaunlich, wenn dieser Chip dann unter der Netzhaut liegt und nach 4 Wochen eingeschaltet wird und dann auch alles funktioniert und diese elektrischen Ströme, die der von eingestrahltem Licht verstärkt, dann in der Netzhaut hervorruft, zu Seheindrücken führt und darüber dann Dinge wahrgenommen werden können. Das ist ja, ich mach mal das Beispiel mit den Cochlea-Implantaten bei den Kindern, die hörgeschädigt sind. Die müssen auch sehen, hören, lernen und so müssen diese Patienten, die wir mit einem Chip versorgen, auch aus diesen Informationen, das ist ja mehr ein Schwarz-Weiß-Sehen, dann versuchen, Informationen herauszulesen und das funktioniert schon ganz gut.
Was angeboren angeht, welche Augenerkrankungen sind genetisch bedingt, kurz Weitsichtigkeit?
Nee, also vielleicht bestimmte Untergruppen, aber das ist eigentlich nicht dieser Formenkomplex, der genetisch betrachtet wird. Da geht es um diese seltenen Augenerkrankungen, die hereditär, also erblich weitergegeben werden in Familien. Und dazu zählt zum Beispiel der Formenkreis der Retinitis pigmentosa Erkrankungen, aber auch zum Beispiel diese angeborene Farbenblindheit, die Achromatopsie, was auch ein Thema ist in der translationalen Zusammenarbeit bei unserem Institut und mit der Klinik.
Wird Schielen eigentlich vererbt?
Das weiß man nicht. Ist in der Form zumindest nicht auf der Agenda. Schielen hat viel auch mit Fehlsichtigkeit im Kindesalter zu tun und es ist ganz wichtig, dass Kinder, die Schielen auch anständig behandelt werden, weil wenn man das nicht macht, sonst diese Schwachsichtigkeit, diese Amblyopie daraus erwächst, die nach dem 10. Lebensjahr nicht mehr behandelt werden kann. Und das wäre schade, das zu versäumen.
Wir haben ein paar Fragen bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Erste Frage, warum blinzelt der Mensch?
Oh, ja. Der Mensch blinzelt insgesamt am Tag 15.000 Mal übrigens.
15.000 Mal?
Ja, gibt es Untersuchungen zu. Das ist also ganz
Warum
spannend.
So oft?
Weil es ganz wichtig ist, dass die Hornhautoberfläche benetzt bleibt. Dieser Tränenfilm ist ja das erste brechende Medium, durch das Licht in unser Auge reinfällt. Und wenn der Tränenfilm aufreißt, dann haben wir durchaus auch erhebliche Sehstörungen. Also das Blinzeln ist sehr wichtig für die gleichmäßige Benetzung der Hornhautoberfläche.
Wer blinzelt mehr? Nächste Frage. Frauen oder Männer?
Das hängt von der Situation ab.
Aha, gut. Also das kann man nicht einfach klären und zuordnen.
Das ist mir zumindest nicht bekannt.
Okay. So. Augentattoos, ein Modetrend, was halten Sie davon?
Ja, ist natürlich alles ganz furchtbar. Einmal sind diese Farbstoffe, die da verwendet werden, überhaupt nicht für medizinische Anwendungen und ein Tattoo am Auge ist nun mal und bleibt eine medizinische Anwendung zugelassen. Also was da passiert, ist völlig unkontrolliert und in keinster Weise irgendwie vernünftig.
Sie machen Augentattoos allerdings mit medizinisch indizierten Fällen?
In ganz seltenen medizinisch indizierten Situationen. Und zwar dann, wenn ein Auge quasi so weiß gekocht ist, wenn es also so eine weiße Hornhaut hat und dadurch irgendwie entstellend wirkt, kann man in der Mitte der Hornhaut dann so einzelne Tuschepartikel einbringen, um damit eine schwarze Pupille vorzutäuschen, die dann kosmetisch weniger auffällig für die Betroffenen ist.
Okay, dann gibt es die Frage nach epiretinaler Gliose. Das müssen wir übersetzen.
Ja, das muss man auch übersetzen. Also das sind ja 3 Worte, Epi, Retinal und Gliose. Und das heißt, da muss irgendwas mit der Retina sein. Mit der Retina, das ist die Netzhaut. Ne? Ja. Und das muss epiretinal sein, also auf der Innenseite der Netzhaut. Wenn man sich also ins Auge reinversetzt, in die Augenmitte reinversetzt, dann guckt man quasi auf diese erste Schicht, bevor die Netzhaut beginnt, drauf. Und das ist dann diese sogenannte Gliose, die sich dadurch bildet, dass der Glaskörper, also diese Füllmasse des Auges, sich von der Netzhaut abhebt.
Okay.
Und das nicht vollständig passiert und dann noch so Zugphänomene an der Netzhaut entstehen. Dann wachsen Gliazellen aus der Netzhaut raus und wollen das reparieren, wollen das in Ordnung bringen. Und die sprossen dann über der Netzhaut aus und bilden so ein Häutchen, so eine Membran über der Netzhaut.
Kann man das operieren? Soll man das operieren?
Das kann man operieren. Das soll man dann operieren, wenn man dadurch beeinträchtigt ist.
Aha.
Also eine epiretinale Kliose, das haben durchaus viele Menschen. Wir haben heute ganz moderne Untersuchungstechniken mit der okulären oder optischen Kohärenztomographie, wo wir so Schnittbilder der Netzhaut machen können und wo wir dann gerade diese Membranen auf der Netzhaut auch sehr detailliert erkennen und entschlüsseln können. Nicht jede Membran geht mit einer Verlagerung der Netzhaut einher. Nicht jede Membran hat ein Ödem, also eine Flüssigkeitsansammlung in der Netzhaut. Und damit ist auch nicht jede Membran subjektiv symptomatisch, sodass nur die sinnvollerweise operiert werden, die auch symptomatisch sind und dann eine entsprechende Beratung durch den Augenarzt bekommen müssen.
Augenheilkunde ist Ihr Spezial- und Fachgebiet. Damit sind wir beim grauen und beim grünen Star. Welcher ist schlimmer?
Naja, einfacher behandelbarer ist natürlich der graue Star. Insofern, wenn man es bewerten möchte, ist der grüne Star schlimmer. Und es ist ganz interessant, wie die Namensgebung auch ist. Also im Arabischen zum Beispiel, jetzt übersetzt ins Englische, bedeutet der graue Star Whitewater und der grüne Star Blackwater.
Warum?
Blackwater, ja, schwarzes Wasser, das hängt damit zusammen, dass es dunkel wird beim grünen Star. Also
okay.
Einen grünen Star unbehandelt zu lassen, führt dazu, dass der Sehnerv degeneriert, dass er zugrunde geht und damit es zu einer Gesichtsfeldeinengung kommt. Patienten haben dann ganz zum Ende noch so ein, wir sagen, Röhrengesichtsfeld, können also noch 100% sehen, haben aber nur noch einen Blickwinkel von 1-2 Grad und können sich deshalb gar nicht mehr orientieren und im Raum zurechtfinden.
Was ist mit dem weißen Wasser?
Ja, das weiße Wasser ist der graue Star. Das ist etwas, was irgendwie mit unserem Leben zusammenhängt. Wir werden älter, wir atmen und der Sauerstoff in der Luft geht übers Blut auch ins Auge und gelangt so an die Augenlinse und die Reparaturvorgänge in der Linse. Das ist ja dann nur noch Eiweiß, da sind keine Zellen, da passiert nicht viel, führt dann am Ende dazu, dass die Linse eintrübt. Das ist eine Frage des Lebensalters und irgendwann wird er symptomatisch und dann kann man den grauen Star heute ja sehr gut behandeln. Es ist die häufigste Operation übrigens am Menschen überhaupt.
Absolute Routineoperation inzwischen?
Die muss gelingen. Also es ist nicht so, dass man da einen Boppel an der Haut operiert. Man operiert an einem Sinnesorgan, an einem sehr wichtigen Sinnesorgan. Und es gibt keine Operation, bei der nicht zuvor auch über Komplikationen aufgeklärt werden muss. Und da gibt es einige, auch beim grauen Star, jawohl.
Was führt, abgesehen von der von Ihnen gerade beschriebenen Alterung, zum grauen Star? Andere Umwelteinflüsse, andere?
Ja, zum Beispiel viel Sonnenlicht. Also Menschen, die im Freien arbeiten. Ich denke jetzt weniger an Menschen hier in unseren Breitengraden, sondern mehr an die Menschen in Afrika, in Indien. Die haben vorzeitig, also schon mit 40 Jahren, oft einen richtig weißen, grauen Star, der ein Grund für vermeidbare Blindheit in Entwicklungsländern ist.
Wie groß ist beim grünen Star die Gefahr der Erblindung?
Wenn die Situation gut betreut wird und rechtzeitig behandelt wird, dann ist die Erblindung in der Regel vermeidbar.
Mhm. Warum bekommen Menschen, die den grünen Star haben, diesen erhöhten Augeninnendruck?
Der grüne Star ist, da muss man von wegkommen, nicht nur der erhöhte Augeninnendruck.
Mhm.
Der grüne Star ist eine Erkrankung des Sehnerven. Ja? Und der steht durchaus bei den meisten im Zusammenhang mit einem erhöhten Augeninnendruck. Ja? Sodass durch den erhöhten Augeninnendruck der Perfusionsdruck, also die Durchblutung des Sehnerven, natürlich auch beeinträchtigt wird. Und darunter dann die Nervenfasern und die daran angeschlossenen Zellen, die sogenannten Ganglienzellen, am Ende zu wenig versorgt werden und zugrunde gehen.
Okay, warum passiert das? Weil es generell einen Bluthochdruck gibt, weil Diabetes möglicherweise eine Rolle spielt?
Ja, Das ist beim grünen Star oft so, dass der Kammerwinkel verengt ist. Der Kammerwinkel wiederum ist eine Struktur im Auge, über die das Augenwasser abfließt. Augenwasser wird vom hinteren Augensegment, vom Ziliarkörper gebildet, fließt an der Linse vorbei durch die Pupille und läuft dann im Kammerwinkel wieder aus dem Auge heraus. Und wenn diese Strukturen verlegt sind, dann kann der Augeninnendruck extrem ansteigen, Werte über 40, und das kann dann tatsächlich auch unbehandelt innerhalb von wenigen Tagen zu einer massiven Sehbeeinträchtigung bis hin zur Erblindung führen.
Wir haben wieder ein paar Fragen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Fangen wir an mit der Frage, ob Makuladegeneration erblich ist?
Die Makuladegeneration ist im Wesentlichen die altersabhängige Makuladegeneration. Das heißt, das Alter ist natürlich der höchste Risikofaktor. Aber ohne eine genetische Komponente kann so eine Erkrankung letztlich auch sich nicht breit machen. Also ich kenne eine ganze Reihe von Patienten, die sind über 90 Jahre, die haben keine Makuladegeneration. Also es muss eine Veranlagung da sein. Und dann ist die Lebensführung natürlich auch ganz entscheidend. Also wie ernähre ich mich? Bin ich Raucher? Bin ich die ganze Zeit im Freien unterwegs und setze mich da Sonnenlicht aus? Das hat alles auch einen Einfluss auf den Progress und auf diese Entwicklung der Erkrankung. Wir unterscheiden ja verschiedene Formen der altersabhängigen Makuladegeneration. Es gibt diese frühen Formen, wo Ablagerungen unter der Netzhaut kommen, und dann aber auch diese sehr späten Formen, bei denen es zur Atrophie in der Netzhautmitte kommt und bei einer Untergruppe dann auch zum Aussprossen von Gefäßen. Also Gefäßwachstum aus der Unterlage unter der Netzhaut, aus der Aderhautschicht unter die Netzhaut, und diese Gefäße sind undicht. Da verliert dann das Gewebe Flüssigkeit, wodurch die Netzhaut anschwillt.
Nächste Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Augenerkrankung und Diabetes?
Es gibt den Diabetes, der zu Augenerkrankungen führt. Also die Diabetes mellitus, der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, die führt bei schlecht eingestellter Stoffwechselsituation dazu, dass wenn dieser Langzeitblutzuckerwert deutlich über 7 ist, dann weiß man, dass etwa die Hälfte der Patienten nach einem Zeitraum von 7 Jahren erste Veränderungen einer diabetischen Retinopathie, also Veränderungen in den Netzhautgefäßen, zeigt.
Eine Hörerin möchte wissen, wie eine Linsentrübung bei Neugeborenen zustande kommt, was man dagegen tun kann.
Ja, das sind Veränderungen in dieser Phase, in der das Kind sich entwickelt. Da kann ein Infektauslöser zum Beispiel sein. Und das muss natürlich, gerade wenn es einseitig ist, auch rasch nach der Geburt behandelt werden, weil sonst es zu schwachsichtig, zur Entwicklung von Schwachsichtigkeiten des Auges kommt.
Dann gibt es noch eine Frage, was man tun kann oder tun soll, wenn man einen Venenastverschluss hat.
Okay, das ist natürlich auch eine durchaus nicht ganz einfache Situation. Der Venenastverschluss tritt im Auge einmal dadurch auf, dass der Blutdruck zu hoch ist. Das wäre eine der häufigsten Ursachen. Da werden dann die Venen bei den Arterien abgequetscht und es wird immer noch Blut ins Auge reingepumpt, was aber nicht mehr aus dem Auge abfließen kann. Dadurch staut sich das Blut, verteilt sich in der Netzhaut, es gibt Blutungen in der Netzhaut und es kommt zur Schwellung der Netzhaut, zu einem Netzhautödem.
Nächste Frage: Kann man Erblindung simulieren?
Kann man Erblindung simulieren?
Kann man so tun, als sei man blind
und ist gar nicht blind? Ja, es gibt Menschen, gerade bei Kindern, die, da weiß man, dass diese Sehstörungen, die dann auch beschrieben werden, in 1-2% nicht mit einem Organbefund in Einklang zu bringen sind.
Ja.
Das gibt es in der Tat, und da müssen dann ganz andere Behandlungsstrategien, als wir sie in der Augenheilkunde beherrschen, dann gebracht werden. Das ist Thema für den Psychosomatiker, Psychiater vielleicht.
Die klassische Frage aller besorgten Eltern: Schadet das Lesen unter der Bettdecke den Augen?
Nein.
Nein, eindeutig nein.
Nein, nein, okay. Nein. Das ist ein Gerücht.
Bleibt ein Gerücht.
Das bleibt ein Gerücht. Die Kinder, die unter der Bettdecke lesen, die haben so eine gute Akkommodationsfähigkeit. Dadurch werden die am Ende nicht kurzsichtig. Wichtig ist, um die Kurzsichtigkeit zu vermeiden, dass die Kinder rausgehen, dass die 2-3 Stunden am Tag auch im Sonnenlicht sind. Und das ist präventiv. Und wenn die abends mal unter der Bettdecke lesen wollen, dann ist das von augenärztlicher Seite durchaus auch okay.
Schadet Bildschirmarbeit den Augen?
Ja, früher war das in der Tat ein Thema, als wir noch die Röhrenmonitore hatten. Da war außer der Lichtstrahlung auch noch kleine Anteile von Röntgenstrahlung, die da eine Rolle spielten. Das ist heute ja nicht mehr so. Was heute diskutiert wird, die Bildschirme haben ja alle am Ende eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Und dieses weiße LED-Licht wird ja durch Farbaddition am Ende zusammengesetzt aus blauen Anteilen mit gelb-grünen. Das ist anders als bei den Glühlampen. Die Glühlampen haben ein kontinuierliches Spektrum. Und dieser Blauanteil ist ja höher energetisch. Und wenn man jetzt im Tierversuch, sind unlängst Studien zu diesem Thema auch erschienen, einen zu hohen Blauanteil zu intensiv auf Netzhautgewebe einwirken lässt, dann führt das schon auch zu einer Netzhautschädigung. Allerdings muss man sagen, in den Abständen, in denen wir vor Computermonitoren arbeiten und mit der Regelungen, die durch den TÜV mit dem Anteil an Blaulicht vorgegeben sind, ist das nicht besorgniserregend.
Dann die Frage aller Fragen, soll man Augen transplantieren?
Augen nicht, aber Teile des Auges kann man transplantieren. Es geht da im Wesentlichen um die Hornhaut. Es gibt Erkrankungen wie den Keratokonus, der erblich bedingt ist, wo man schon das gesamte Scheibchen der Hornhaut herausstanzt und dann gegen ein Spenderscheibchen einnäht. Es gibt auch andere Erkrankungen wie die Fuchs'sche Hornhautendotheldystrophie, eine sehr häufige Erkrankung, wo man dann nur das innere Scheibchen der Hornhaut transplantiert. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch Spender kriegen, dass die Spenderbereitschaft auch in Deutschland da ist.
Größer wird.
Und da ist das Ansinnen von unserem Bundesgesundheitsminister durchaus verständlich, die doppelte Widerspruchslösung dann auch endlich in Deutschland einzuführen. Wir haben ja im Moment so etwas wie eine Entscheidungslösung beziehungsweise eine Zustimmungslösung, die es übrigens nur in 6 anderen europäischen Staaten gibt. Die meisten europäischen Staaten haben entweder die doppelte oder die einfache Widerspruchslösung, und das würde sicherlich auch die Spendenbereitschaft in Deutschland und damit erhöhen, die Möglichkeit für Betroffene erhöhen, ein anderes Organ, unter anderem auch dann eine neue Hornhaut bekommen zu können.
Sie haben ein gemeinsames Projekt mit dem afrikanischen Staat Malawi, ein Ort bzw. ein Staat, ich glaube in Ostafrika, mit dem Sie was nun
machen? Ja, das ist eine Aktivität von einem unserer Mitarbeiter, die schon vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren begonnen hat. Und wir haben eine Partnerschaft mit der Universität in Blantyre, in der Hauptstadt von Malawi, eingegangen, um dort in Malawi Augenärzte auszubilden. Also das heißt, die haben in Malawi da eine Universität mit norwegischer Unterstützung aufgebaut bekommen, machen ihren Unterricht im Studium der Humanmedizin, so wie überall auf der Welt. Und es gibt da auch eine Augenklinik. Und in der Augenklinik geht es uns darum, die jungen Absolventen nach dem Medizinstudium dann zu Augenfachärzten mit weiterzubilden. Das machen wir nicht alleine. Das können wir aus Tübingen auch gar nicht alleine stemmen. Da sind andere Einrichtungen aus London, aus den Niederlanden auch mit beteiligt. Und wir organisieren immer wiederkehrend Unterricht, also Teaching, Aufenthalte von Kollegen aus unserem Haus, die dort hingehen und dann für eine Woche Unterricht machen.
Das heißt, das ist eigentlich das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Ärzte vor Ort in die Lage versetzt werden, die entsprechenden Operationen dann auch vor Ort auszuführen. Ja,
als das losging in Malawi, gab es sage und schreibe für 10 Millionen Einwohner in Malawi einen Augenarzt.
Wahnsinn.
Inzwischen haben wir 10 Fachärzte für Augenheilkunde. Und es ist natürlich klar, dass die unter sich das ganze Programm, das in der Weiterbildung erforderlich ist, auch nicht alleine stemmen können.
Wir wollten noch kurz über ein Detail sprechen. Eine App für Blinde oder stark Sehbehinderte, die Sie selbst, glaube ich, jetzt am Wochenende ausprobiert haben. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, ist ganz verrückt. Also es geht um die Menschen, die wir alle kennen, die mit dem weißen Langstock durch die Straßen laufen. Die haben ein Problem, wenn sie an Ampeln kommen. Nicht jede Ampel ist in Deutschland mit so einem taktilen oder akustischen Gerät ausgestattet, was sagt, ob die Ampelanlage rot oder grün anzeigt. Und für diese Menschen haben Herr Kernstock aus unserem Haus zusammen mit Herrn Strasser eine App entwickelt, die erkennt, ob die Ampel rot oder grün anzeigt und dann durch Brummen im Handgerät, also in diesem Smartphone, anzeigt, ob man gehen darf oder nicht. Ich habe die ausprobiert am Sonntag und das funktioniert. Es ist total verrückt und faszinierend. Ja, okay. Da ist am Ende zusammen mit der Fakultät für Informatik in Augsburg, mit den Studenten dort, auch diese App weiterentwickelt worden. Und das basiert alles auf dem, was man heute als künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter beschreibt. Da ist so ein Algorithmus YOLO, den die da implementiert haben. Also total verrückte Sache und sollte bekannt werden. Wird im Moment von der Nikolauspflege hier in Stuttgart, eine Einrichtung für Sehbehinderte und Blinde, wird das evaluiert und getestet.
Und mit diesem schönen Beispiel beschließen wir die Sendung. Danke, dass Sie da waren.
Eins gehört. SWR.